Wiese und Müller Unplugged. Der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen.
Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Riese und Müller Unplugged. Mein Name ist Julie Jankowski und hier auf diesem Kanal spreche ich mit Menschen aus dem Unternehmen, aber auch aus dem Umfeld von Riese und Müller genau darüber, was sie bewegt und was sie bewegen. Und heute habe ich mal wieder jemand aus dem Unternehmen, also einen direkten Vertreter. Und zwar nicht irgendjemand, sondern den Head of Innovation Strategy, Markus Papke. Ich sag mal so, jemand, der wirklich schon mit Füßen und Kopf ganz weit in der Zukunft ist. Und ich bin sehr gespannt, was er heute für uns dabei hat. Ich sag jetzt erstmal, hallo lieber Markus, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, schön, dass ich da sein kann.
Ja, sehr schön, lieber Markus. Und wir haben uns ja für unser Gespräch nicht irgendein Datum ausgewählt, sondern es stehen ja besondere Zeiten an. Es gibt eine neue Linie, eine neue Serie bei Riese und Müller. Wir verraten an der Stelle noch nicht so viel. Wie ist die Aufregung so im Unternehmen? Flirrt die Luft oder was ist zu spüren?
Ja, also sicherlich. Ich glaube, es ist jetzt ein besonderer Tag heute, wenn das Produkt dann wirklich mal auch ja sozusagen das Licht der Welt erblickt und auch eben allen unseren Kundinnen und Kunden gezeigt wird. Ich glaube, das ist ganz spannend. Aber ich glaube, wir sind wie immer bei solchen Launches gut vorbereitet und haben schon viel im Vorfeld gemacht. Aber ja, ich bin auch selber total gespannt und ungeduldig. Wir haben ja über 2 Jahre dran gearbeitet und jetzt ist, glaube ich, ein spannender Moment, das einfach auch vorzustellen. Und da haben wahnsinnig viele dran mitgewirkt und ich glaube, für jeden Einzelnen, der dabei war, ist es jetzt ein spannender Moment und dann natürlich noch spannender, die Räder auch irgendwann auf der Straße zu sehen.
Ja, natürlich. Und ja, man stellt sich das naiverweise so vor, der große Tag ist es ja auch, das stimmt. Ja, es ist so ein bisschen, das Tuch wird weggezogen und tata. Aber tatsächlich, die Arbeit liegt ja zu großen, großen Teilen davor. Ich habe eine Frage, die ich hier den Gästen immer stelle bei Riese und Müller Unplugged, nämlich die Frage, was hast du heute Morgen schon alles bewegt, lieber Markus? War ein Fahrrad auch mit dabei oder kommt das noch?
Genau, nee, heute Morgen habe ich noch nicht so viel bewegt, wahrscheinlich. Ja, genau, gefrühstückt habe ich, großes Frühstück mit viel Obst, damit ich hier gestärkt bin. Ansonsten bin ich nicht so der Morgenmensch, ich bin vielleicht eher nachts noch auf dem Fahrrad unterwegs, war aber am Wochenende viel auf dem Fahrrad unterwegs, Gravelbike, auf dem Lastenrad. Ja, und ich glaube, so bin ich in den Tag gestartet und habe mich erstmal komplett auf den Podcast eingestellt.
Mhm. Aber ich hätte so eine Fantasie, dass in deinem Leben das Fahrrad schon auch eine zentrale Rolle spielt, oder?
Sicherlich auch, genau, aber ich glaube auch ähnlich wie so die Zielgruppe, ich bin auch so ein multimodaler Mensch, da mal auf dem Lastenrad, da auf dem Rennrad unterwegs, vielleicht nutze ich auch mal das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder schnapp mir mal schnell irgendwie, wenn ich in einer anderen Stadt bin, irgendwie so ein Scooter oder ein Sharing-Bike. Also ich glaube, ich versuche da auch einfach aus Neugierde immer alles zu machen. Als wir auch neulich in München waren auf der IAA, da habe ich auch alles ausprobiert. Die Kollegen haben mich immer gelacht, mit was bist du jetzt wieder unterwegs? Und da hatte ich mir auch so ein E-Scooter irgendwie, so ein Uno-Roller oder so ausgeliehen. Und ich glaube, einfach die Sachen ausprobieren. Ja, aber ich glaube, Modalität oder Mobilität ist super vielfältig. Ja. Und ich glaube, das Fahrrad ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ne? Gestern mit dem guten Spruch gelesen, Fahrrad ist nicht nur gut für die Bewegung, sondern es ist mittlerweile, ist das E-Bike auch eine Bewegung. Ja? Und ich glaube,
genau.
So sind wir auch unterwegs.
Genau, wir spielen ja hier auch so ein bisschen mit dem Wort, dass wir sagen, was hast du bewegt und was bewegt dich? Und das ist ja auch tatsächlich im übertragenen Sinne, es ist ja ein Movement. Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Und hast du eine wunderbare Überleitung gemacht zu unserem Thema, womit wir erstmal so ein bisschen starten, bevor wir dann wirklich auch die Exhibition starten. Nämlich, ihr habt ja ein bisschen was beobachtet die letzten Monate oder Jahre, oder vielleicht sollte man sogar das so weit führen und sagen, ihr beobachtet ja ganz strukturiert und permanent den Markt, die Gesellschaft, Veränderungen dort. Vielleicht magst du mal so ein paar 2, 3 Kernbeobachtungen. Was hat sich in puncto Mobilitätsverhalten aus eurer Perspektive tatsächlich sehr verändert, so innerhalb der letzten Jahre?
Ja, ich glaube, da gibt's eine ganze Menge zu beobachten. Das ist ja auch eben so ein bisschen der Teil von meinem Job oder dem, was wir auch im Team machen. Wir gucken da auf ganz unterschiedliche Sachen. Das war auch so ein bisschen der Anfang von dem, was wir heute besprechen. Also natürlich schauen wir uns einfach mal den Markt an. Das ist ein unglaublich boomender Markt. Ich meine, sicherlich einige kennen auch die Zahlen. Wir haben irgendwie fast 2 Millionen verkaufte E-Bikes im Jahr. Aber dabei ist es so, dass irgendwie nur 17% der Konsumenten bereits ein E-Bike zu Hause stehen haben. Ja, also bei den Autos ist das fast anders. Fast jeder, es gibt irgendwie 66,7 Millionen Autos, habe ich gestern nochmal recherchiert. Das ist was ganz anderes. Und man geht ja auch davon aus, dass der Markt bis 2025 sich nochmal verdoppelt. Und viele Sachen, die passiert sind, die Corona-Pandemie oder auch andere Themen, jetzt natürlich das ganze Thema Klimakrise, haben dem Thema einfach nochmal super mehr Auftrieb gegeben. Und es gibt auch eine ganz interessante Studie von Shimano, die auch untersucht haben, wie viel Prozent mehr wirklich nochmal. Das ist in vielen Städten richtig viel. Also ich glaube auch in Paris, die haben irgendwie festgestellt, dass deutlich mehr Menschen aufs Rad gestiegen sind, auch nach, sage ich mal, der Pandemie. Ich glaube, die haben 67% mehr Radfahrer festgestellt. Also es ist einfach ein Riesenthema und da spielt wahnsinnig viel rein. Ja, ob das mal die Preise an der Tankstelle sind, ob das einfach der Wunsch ist, auch eine nachhaltigere Mobilität zu nutzen, sich einfach ja gesund und schnell zu bewegen. Ja, wir hatten jetzt gerade im Riese-Müller-Magazin ein Interview mit einer französischen Familie und er berichtete ganz plakativ, sein Nachbar braucht mit dem Auto 1,5 Stunden für eine Strecke, die er mit dem E-Bike in gerade mal 18 Minuten zurücklegt. Und ich glaube, das ist einfach ein Riesenthema, was wir beobachtet haben. Dann haben wir uns natürlich auch gefragt, was passt eigentlich noch ins Portfolio? Ich war gerade mal noch auf der Website. Wir haben 21 Baureihen von Lastenrädern, von Langstreckenrädern, von Long Johns, von allen möglichen Varianten. Und ich glaube, da hat sich so uns die Frage gegeben, wo ist denn wirklich noch Potenzial im Portfolio? Und was wollen wir vielleicht auch erreichen? Und das war, glaube ich, so der Startpunkt. Ich erinnere mich, irgendwann saß man, glaube ich, auch in einem Meeting und da hatte auch Markus Riese eine Folie dabei. Und das war so eine coole These, die, glaube ich, so der Aufsatzpunkt war, weil er auch gesagt hat, was ist denn, wenn sich einfach das E-Bike-Portfolio in zwei Welten aufteilt? Wir haben einmal dieses Thema, das E-Bike als Kraftfahrzeug immer mehr so automotive-lastig. Das sieht man ja auch, dass immer mehr Automobiltechnologie reinkommt. Ob das jetzt ABS ist, Bremslicht, neue Antriebssysteme und Themen, die da kommen und auch von der Reichweite. Das ist ein kompletter Autoersatz, ja, auch gerade mit unserem Thema HS, also High-Speed-Bikes mit 45 km/h Unterstützung. Und auf der anderen Seite so diese Fragestellung, es fahren ja eigentlich wahnsinnig viele Leute gerne Fahrrad und vielleicht suchen die auch was anderes, was ihnen vielleicht am E-Bike ein bisschen zu stark, vielleicht auch ein bisschen zu klobig, zu brachial ist. Und was ist denn mit diesem Thema, ein E-Bike wie ein Fahrrad zu machen? Ja, da haben wir vielleicht auch schon ein paar Produkte, die in die Richtung passen, aber können wir den Weg eigentlich nicht viel stärker noch irgendwie explorieren und erkunden? Und ich glaube, das haben wir dann auch gemacht. Und wer so ein bisschen auf den Markt schaut, der sieht natürlich auch, dass da ein riesen Konsumentenbedarf auch ist. Ja, die Leute wollen vielleicht ein schlankes, ein leichtes E-Bike. E-Bike-Gewicht ist immer ein großes Thema, ja, weil es natürlich einfach auch mal das Tragen, das Bewegen einfach ganz anders macht. Und auch das Erscheinungsbild ist ganz wichtig. Nicht jeder sozusagen möchte dann riesengroßes, sage ich mal, E-Bike haben. Und was wir uns auch angeschaut haben, ist natürlich immer so ein bisschen, was passiert auf der Wettbewerbsseite. Ja, was machen eigentlich ja Marktbegleiter? Ich glaube, wir sind für einige Inspiration, aber natürlich gibt es auch viele junge Marken, wo wir uns vielleicht noch irgendwie was anschauen oder auch abschauen können. Und da kann man ganz in die Nähe gehen, nach Heidelberg zu Coburg, die tolle, schlanke Bikes produzieren. Wenn man ein bisschen weiter guckt, dann sieht man natürlich zum Beispiel auch Cowboy als junge Marke oder Van Moof, die ganz bekannt sind. Und man sieht auch immer ein bisschen für uns so aus der Innovationsbrille, wenn da viel Wagniskapital oder viele Gelder hinfließen, dann ist das natürlich auch nochmal ein Zeichen dafür, da glauben Investoren dran, da glauben Kunden dran. Cowboy hat durch Crowdfunding viel Geld eingesammelt, zuletzt auch 80 Millionen von Investoren. Bei Van Moof ist das ganz ähnlich. Da haben wir gesehen, da ist irgendwie ein Riesenpotenzial. Die haben ein Thema entdeckt und in die Richtung wollten wir entsprechend auch gehen.
Ja, das ist ja, also hast ja sehr schön den Bogen so aufgespannt, auch wie ihr vorgeht, dass ihr erstmal wirklich auch breit guckt im Markt, was tut sich da, was vielleicht auch über andere Branchen hinweg, weil was du beschreibst, und ich fand das ganz spannend mit dieser Folie von Markus Riese, dass man sagt, es gibt ja sowas wie vielleicht auch im Hinblick auf Ästhetik, ja, so eine Entwicklung hin zu einem gewissen Minimalismus. Wir sehen das, ich setze das mal in eine Reihe, die jetzt mit Mobilität auf den ersten Blick nichts zu tun hat, aber so im Sinne wie Tiny House, das sind ja alles so Entwicklungen, Strömungen, Trends, die einen Gedanken transportieren, dass weniger nicht nur mehr ist, sondern dann manchmal auch sehr viel schöner, dass es so ein gewisser Zeitgeist auch ist momentan. Und die Bewegung, was man sonst gesehen hat bei E-Bikes, war ja immer noch mal was draufsatteln, ja, noch Funktionalitäten anbieten, was natürlich das Fahrerlebnis komfortabler macht, ja, also eine Convenience auf jeden Fall, aber natürlich um den Preis einer geringeren Leichtigkeit. Also das heißt, ihr habt hier so ein bisschen diese Strömung erkannt. Und was war so, sagen wir mal, auch so die Rückmeldung von den Händlern? Was haben die so direkt von euren Kunden, das ist ja so die Mittelstelle, was haben die so direkt zurückgespielt? Gibt es sowas wie, ich sag mal, das Riese und Müller-Erlebnis, was die Kunden unbedingt brauchen, damit sie sich ein Stück weit auch wieder finden und in dem Produkt zu Hause fühlen?
Ja, also ich glaube, wir sind natürlich immer, sage ich mal, ganz engen Kontakt auch mit unseren Fachhandelspartnern und Partnerinnen. Und da kommen natürlich solche Themen auch raus, dass sie sehen, was bewegt sich da draußen auf dem Markt und habe ich dann ein Produkt, um da mitspielen zu können. Ja, kaufen die Leute sich jetzt schnell online da ein Rad oder habe ich auch was Entsprechendes? Und auch das Thema natürlich Gewicht, auch was Leichtgewichtigeres, war ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, für uns war so wichtig der Ansatz, dass wir auch gesagt haben, vielleicht die Konsumenten oder die Kunden, die wir heute haben, für die haben wir schon ein Portfolio. Ich habe vorhin die 21 Baureihen angesprochen. Wir haben uns überlegt, wen können wir denn noch erreichen? Also für wen können wir sozusagen unsere ganzen Fachhandelspunkte noch interessant machen, mit welchen Produkten? Und das war so der Aufsatzpunkt, dass wir gesagt haben, Mensch, da sind noch andere Zielgruppen, wie man jetzt mal so im Marketing-Gespräch reden würde. Und haben uns das auch in Studien angeschaut und lustigerweise haben wir wirklich auch einen gefunden. Es gibt eine Fahrradtypologien-Studie und da gab es auch diesen Young Urban Biker. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich genau der. Ne? Der war so ein bisschen plakativ auch dargestellt, nur als Platzhalter dafür. Und das war eben auch jemand, der in Städten lebt, sehr urban, auch so eine vielschichtige, multimodale Mobilität lebt, einfach ein Produkt braucht, was einfach funktioniert, was ganz einfach irgendwie auch für ihn ist. Ja? Also vielleicht auch so ein bisschen cool ist, bisschen Statussymbol ist und ihn einfach schnell von A nach B bringt. Und das war, glaube ich, so die Erkenntnis, dass wir auf der einen Seite gesehen haben, was gibt es vielleicht auch für Feedback aus dem Markt. Auf der anderen Seite ist auch, was wollten wir neu erfinden und wie geht man da vielleicht auch ganz neu ran, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Bestandteil hier, dass wir gesagt haben, das war sicherlich auch eine Erkenntnis, die gekommen ist. Hier geht es nicht nur um das Produkt Fahrrad. Ja. Hier geht es um Konnektivität, um Digitalisierung. Software wird immer wichtiger und hier geht es auch um entsprechende Services und digitale Services drumherum. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sozusagen auch das Produkt, was am Ende rausgekommen ist, ausmacht. Und wichtig ist, glaube ich, auch, und das ist immer der Anspruch gewesen, natürlich alles in der üblichen Riese-Müller-Qualität und im Anspruch. Ja. Und das war der ganz wichtige Punkt, dass wir immer gesagt haben, diesen Pfad werden wir auf gar keinen Fall irgendwo verlassen, sondern das ist ein Produkt, da grinst man genauso, wenn man drauf sitzt und das tut man auch wie auf jedem anderen Riesenmüller-Produkt. Das ist Top-Qualität, das ist Top-Engineering, das sind Top-Komponenten und so haben wir das Produkt auch zusammengestellt.
Also sagen wir mal, so eine Schippe Lässigkeit, Coolness, die ja sowieso schon bei euren Produkten mit drin ist, aber auch, ich höre da was sehr Unkompliziertes auch, so ein easy to use und ja, also das ist gerade im urbanen Umfeld, kann ich mir das sehr gut vorstellen, auch was du sagst vor dem Hintergrund Multimodalität in der Mobilität. So, ich würde sagen, Markus, jetzt nehmen wir mal das Tuch runter, oder? Von den zwei Schnuckelchen, von euren zwei Modellen, die jetzt heute im Prinzip dem Markt vorgestellt werden. Und ich verrate mal noch gar nichts, du kannst es sehr schön ankündigen. Wie heißt die Serie, wie heißen die beiden Modelle?
Genau, die neuen Modelle haben wir zusammengefasst unter dem, ja, sag ich mal, dem Familiennamen Urban Line, wie wir es intern genauft haben. Heute kommen die ersten Modelle raus, wir haben sie getauft Urban 5 und Urban 7. Das sind die ersten zwei Modelle, mit denen wir starten und an den Modellen ist ja wahnsinnig viel neu und wahnsinnig viel Spannendes dran, wie wir sie jetzt heute vorstellen. Das fängt beim Antrieb an, bei der Konnektivität, Und auch einfach dem ganzen Look der Bikes. Und was vielleicht ganz interessant ist, was sich vielleicht der ein oder andere fragt, 5 und 7, also jetzt mal 5 und 7, da ist ja noch viel Platz zwischendrin. Und den haben wir natürlich auch ganz bewusst gelassen, ja, weil ich habe gerade eingangs gesagt, wir reden von der Produktfamilie, da gehören einige dazu, und dass da vielleicht noch ein 6 fehlt oder dass es, sage ich mal, da unten auch noch Zahlen gibt, das ist ganz bewusst gemacht. Da haben wir einfach noch Platz. Wir haben noch ganz viele weitere Ideen, werden sicherlich auch einige kommen in den nächsten Jahren. Weil wir einfach ja der festen Überzeugung sind, das ist ein Riesenpotenzial, was wir da haben. Und ja, das sind die ersten Modelle, die wir haben, die man dann auch auf der Website r-m.de anschauen kann. Und ich glaube, da sieht man auch auf den Bildern von den Fotoshootings genau, was du gerade gesagt hast. Das ist diese Lässigkeit, das ist eine gewisse Coolness, eine Leichtigkeit und eben auch ein ganzer Batzen an Funktionalitäten, die da eben mitkommen. Doch aber eben, sage ich mal, sehr einfach verpackt in einem Gefühl, was sich eben ein E-Bike wie ein Fahrrad ist.
Jetzt haben wir zwei ja jetzt ein bisschen die Herausforderung, ein physisches Produkt auditiv vorzustellen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass diejenigen, die sich sehr interessieren für eure Produkte, schon längst geguckt haben. Aber dennoch, wenn wir uns jetzt so vorstellen, jemand kommt in den Verkaufsraum und da steht ein Urban 5 und ein Urban 7. Was glaubst du, ist so das Erste, was ihn oder was sie anspringt? Also woran würde man sofort merken, oh wow, da ist jetzt was ganz neu oder anders, einfach schon rein von der Ästhetik, von der Designsprache.
Ja, also ich glaube, die Räder haben so einen gewissen Wow-Moment. Ich erinnere mich noch, als wir unserem Vertrieb auch die Räder vorgestellt haben, da hatten wir auch eine Präsentation im Haus, hatten so schwarze Tücher drüber und haben die dann gelüftet und die Leute dann auch so gleich, oh, wow, oder so kaufe ich und so, haben natürlich applaudiert. Das war ein cooler Moment. Also ich glaube, was einem sofort auffällt, ist, das Rad sieht nicht direkt aus wie ein E-Bike, ja. Und dann glaube ich auch, was vielen gleich ins Auge fällt, sind einfach die Farben. Ja. Wir haben tolle Farben gewählt. Einmal bei dem Urban 7 haben wir so ein Rose, das ist so ein Roségoldton. Und bei dem Urban 5 haben wir so ein Silver, das ist so ein, ja, sag ich mal, dunkles, erdiges Grün oder so. Die Farben fallen sofort auf und auch das Bike einfach in seiner Optik, ja, und auch einfach, wie es da steht. Wir haben einen total hochqualitativen Rahmen, einfach auch teilweise mit verschliffenen Nähten, was total schöne Übergänge hat. Ich glaube, das fällt einfach auf. Ja. Im besten Fall steht schon im Schaufenster oder irgendwo auf einem Podest oder so im Laden. Ich glaube, das fällt auf. Also einmal das Design, das ist einfach super ansprechend. Du denkst, wow, schön, cool. Und dann natürlich eben, ja, ist das jetzt ein E-Bike, wo ist denn da der Motor? Ja, also da fällt sofort was auf, dass da was anders ist, ja. Und ich glaube, das sind so die ersten Elemente. Und das setzt sich dann natürlich auch fort. Ja. Wir haben zum ersten Mal zum Beispiel auch eine Stargabel eingesetzt. Das aus unterschiedlichen Gründen. Einmal das Thema Gewichtsersparnis mit einer Stargabel, weil wir auch gesehen haben, das ist einfach im urbanen Raum, wird einfach oft die Stargabel einfach verwendet. Das ist für ein sportives Fahren, spart Gewicht. Und die Untergründe sind eben nicht so, dass man da irgendwie einen Downhill-Track bewältigen muss, sondern man hat eben oft vielleicht ganz gute Straßenverhältnisse. Ich glaube, das sind so die ersten Punkte. Und ich hoffe, das ist auch so, wenn die Räder im Laden stehen.
Ja, du hast das ja schon mal sehr schön geschildert, was das ausgewählte Fachpublikum zurückgemeldet hat. Apropos Gewicht, wie ist denn, ist es also nicht nur optisch wahrnehmbar, sondern tatsächlich auch leichter? Also gehe ich mal von aus, ja.
Genau, ja. Also ich glaube, der Entwicklungsprozess, der war begleitet von einem ganz wichtigen Arbeitsmittel. Das war nämlich in einer Feinwaage. Und die Bikes sind auch wirklich, wirklich leichter geworden. Also wir haben wirklich jede Komponente genommen und auf die Waage gelegt und überlegt, okay, passt das? Haben wir eine leichtere Komponente? Und das ist natürlich dann immer eine Abwägung zwischen, wo kann ich das Produkt gerade herbekommen? Wir haben ja auch stark auf das Thema Nachhaltigkeit in der Lieferkette geachtet. Was hat das für einen Preispunkt? Was für Materialien? Wir wollten auch bewusst auf Carbon verzichten, weil das einfach nicht die Recycling-Eigenschaften hat, wie das jetzt ein Aluminium hat. Und wo landen wir da preislich? Ja, und das war eigentlich immer so das Thema. Und so sind wir jede Komponente und jedes Teil durchgegangen und sind jetzt auch deutlich leichter. Also wir fangen bei der Single-Speed-Variante bei ungefähr 18 Kilo an. Das Touring-Rad, also mit einer Kettenschaltung, wiegt um die 19,5 Kilogramm. Das ist schon ein deutlicher Abstand, sage ich mal, zu was vielleicht sonst andere E-Bikes auch wiegen. Und das ist einfach deutlich leichter. Und zentraler Bestandpunkt ist natürlich auch der Antrieb. Ja, der Antrieb, das, was die Gewichtsersparnis angeht, die Kombination aus dem Akku und dem Antrieb, das spart natürlich auch unglaublich viel Gewicht.
Antrieb ist auch ein schönes Stichwort, weil ich habe die Informationen mir natürlich genau angeschaut und dann steht da Fazua. dann hatte ich so Fantasien, wo das wohl herkommt. Und du hast mich dann aufgeklärt, dass ich also komplett falsch lag. Klär uns doch mal zusammen auf, was dieses Fazua bedeutet. Und wer jetzt vielleicht so wie ich Fantasien hatte, dass es sehr, sehr weit weg ist von unserem Standort. Sag mal, Markus, was hat's mit dem Fazua auf sich?
Ja, genau. Also die sind relativ nah, und zwar kommen die aus dem Bayerischen, und daher kommt auch ihr Name, ihr Produktname, weil er eben für das Bayerische den Ausruf Fahr zur, also fahr voran, fahr zu steht und so eben entstanden ist. Ich kann das jetzt sicherlich nicht so gut nachmachen wie die Kollegen dort, aber das war der Ausgangspunkt. Die haben auch 2013 das Unternehmen gegründet, eben mit diesem Anspruch auch, ja, leichte, kompakte E-Bike-Motoren zu machen, die einfach Spaß machen und sich auch einfach natürlich anfühlen. Genau, und mit denen arbeiten wir jetzt erstmalig zusammen an diesem Produkt. Und war eine total spannende Reise mit denen, und eben macht dieses Rad natürlich auch, ist ein zentraler Bestandteil davon.
Ja. Ist ja auch, sagen wir mal, unternehmerisch eine Entscheidung. Ihr habt ja sonst immer auf Bosch-Antriebe gesetzt. War das jetzt einfach so eine Überlegung der Diversifikation, oder was waren vielleicht auch nochmal so ein Momentum, was euch dazu hingetrieben hat?
Ja, ich glaube, das große Momentum war natürlich, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses E-Bike wie das Fahrrad machen. Ich hatte so diese Folie von angesprochen und diese ganzen Beobachtungen. Da sind die Räder, die sind schlank, die sind leicht, da versteckt sich der Motor drin. Und dann haben wir natürlich geschaut, wie können wir das umsetzen, ja, und haben uns einfach auf die Suche gemacht, ja. Und wir sind dann bei dieser Suche, natürlich haben wir uns natürlich auch bestehende Partner und alles angeschaut. Dann haben wir aber festgestellt, okay, vielleicht gucken wir doch mal rechts und links, ja, weil was ich auch immer wieder sage, das ist immer eine klare Ergänzung, ja, also das ersetzt nichts im Portfolio, sondern das ergänzt ganz clever und intelligent, ja, und so sind wir dann eben auf die Jungs bei Fazua gestoßen, vor ungefähr 2 Jahren, die damals eben auch ein neues Produkt in der Pipeline hatten, was sie jetzt auch vorstellen. Das haben sie mittlerweile dann eben Ride 60 getauft. Und das hat uns einfach irgendwie begeistert. Ja, das war genau das, was wir gebraucht haben. Ich glaube, das war einfach in dem Moment der Match. Wir haben gesagt, wir wollen hier so eine neue Produktlinie machen. Und die haben gesagt, wir haben hier auch ein neues Antriebssystem, was wir auf den Markt bringen wollen. Und da haben wir einfach gemerkt, das passt. Ja, und das passte auch darüber hinaus. Ich glaube, ich hatte es ja gerade schon gesagt, die haben auch so eine Gründerstory. Die sind, wie gesagt, hier sitzen auch in Deutschland in Ottobrunn. Dort fertigen sie auch. Die haben einfach so diesen gleichen Spirit und Anspruch auch gehabt, was Engineering angeht und auch was das Thema Konnektivität angeht, was für uns ganz wichtig war, waren sie super offen. Und ich glaube, da haben wir einfach gut zusammengepasst, und deswegen ist das, glaube ich, ein guter Match. Und das Antriebssystem ist natürlich auch einfach klasse, ja, sensationell. Es ist flüsterleise, es ist komplett integriert, und es fährt sich einfach ganz, ganz natürlich. Und es ist eben genau diese Ergänzung, die wir gesucht haben. Eben nicht was zu ersetzen, sondern, was wir gesagt haben, das ergänzt optimal. Das fühlt sich an wie ein Fahrrad, du hast keinen Tretwiderstand, du kannst es auch sogar ohne Akku fahren oder auch ohne Unterstützung. Und es bietet genau dieses Zwischenspiel. Also Fazua, die nennen das Optimal Assist. Das ist genau dieses Zwischenspiel. Die Batterie hat 430 Wattstunden. Damit kommst du weit genug, aber damit kommst du jetzt auch nicht sozusagen einmal quer durch Deutschland, sondern einfach für, sag ich mal, die richtigen Strecken, für eine Kurze oder auch eine Mittelstrecke. Und mit 60 Newtonmeter ist es halt auch ein Motor, der stark genug ist, aber auch nicht der stärkste. Ja. Und gleichzeitig, wenn man sich diese Leistungsdaten anschaut, dann sind das eigentlich, wenn man mal ein paar Jahre zurückgeht, die Leistungswerte, die früher die meisten E-Bikes hatten. Ja, und die hat man jetzt in einem ganz kleinen, leichten, kompakten Format. Ich glaube, der Motor wiegt gerade mal 1,96 Kilogramm. Und das ist halt echt klasse.
Was mir so gut gefällt an den Beschreibungen ist, dass ihr wirklich sehr konsequent aus der Beobachtung kommen, über das Bedürfnis, was im Markt einfach da ist, was eure Kunden, eure Kundinnen äußern, ob jetzt direkt an die Händler oder was ihr einfach beobachten könnt, dass ihr das umgesetzt habt und nicht, sagen wir mal, von Lieferbeziehungen her gedacht habt und gesagt, naja, wie können wir hier die bestmöglichen Einkaufsparameter rausverhandeln und dann eben das nehmen, was zur Verfügung steht. Ja, das wäre ja so der vielleicht eher klassische Ansatz, dass man sagt, man baut halt ausschließlich auf bestehenden Lieferkonstellationen. Apropos, das wird sicherlich viele interessieren. Wie ist es denn mit der Lieferzeit? Denn das ist ja im Moment so ein Thema beim E-Bike. Wann kommt es, mein E-Bike? Ich bestelle in 2022 und ab 2023 darf ich anfangen, mich vorzufreuen. Wie sieht's hier aus bei Urban?
Ja, ich glaube grundsätzlich, das hast du ja schon angesprochen gerade, wir haben natürlich übergreifend eine angespannte Liefersituation, ne? Das sieht man ja auch gerade wieder. Wir haben irgendwie auch Lockdowns in China etc. Also der Plan ist sozusagen, dass wir auch im Sommer die Produkte sozusagen in den Markt bringen. Genaue Liefertermine werden dann sicherlich noch folgen. Jetzt war es für uns erstmal wichtig, natürlich, weil wir auch selber so ein bisschen von neu geplatzt sind, das Thema auch einfach dem Markt zu zeigen, zu präsentieren. Gerade auch allen, die gerade überlegen, was wird mein nächstes E-Bike, auch zu zeigen, guck mal, hier ist ein ganz neues Produkt von Riese Müller. Denk mal darüber nach. Ich glaube, bei uns ist ja einfach das Tolle, man kann eben zu unseren vielen Fachhandelspartnerinnen und Partnern gehen, kann sich das individuell konfigurieren, kann es auch zum späteren Zeitpunkt dann Test fahren und sich einfach aussuchen und bestellen. Und dann bekommt man, sage ich mal, auch bei uns bekommt man zum Beispiel auch einen Produktionscode, dann kann man entsprechend auf der Webseite nachschauen, wann wird denn eigentlich mein E-Bike entsprechend ausgeliefert und wann ist es verfügbar, sodass da entsprechend, sage ich mal, ein bisschen die Wartezeit überbrückt wird. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz spannender Moment. Was wir auch sehen, ist natürlich, dass sie einfach auch ich sag mal, die Bezugswege einfach auch für die E-Bikes wahnsinnig verändern. Also man sieht gerade das Thema Abo, ist ein spannendes Thema. Ganz viele, die auch Leasing oder das Thema Dienstrad nutzen. Ich glaube, auch da sozusagen ist das Rad ganz spannend, wenn der eine oder andere sagt, jetzt mein nächstes Dienstrad ist dran oder was hole ich mir als nächstes, solche Dinge einfach, sage ich mal, anzugehen. Genau.
Jetzt haben wir noch ein wichtiges Thema, das hast du zwar auch schon mal tangiert oder kurz schon mal angerissen, und ich glaube, das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt, nämlich das Thema Konnektivität. Wie unterscheidet sich denn da nochmal von den Modellen, die schon auf dem Markt sind von euch? Also ist da nochmal ein Schritt weitergegangen worden oder ist das im Prinzip so eine kleine inkrementelle Weiterentwicklung von dem, was ihr an Modellen schon im Markt habt?
Ja, ich glaube, das ist schon ein ganz großer Hub und nochmal eine starke Weiterentwicklung, die wir da gemacht haben. Ich glaube, man muss so grundsätzlich auch anfangen, das sieht man auch in anderen Branchen, Automotive, das Fahrrad wird immer mehr Software. Ja. Also ich glaube, der Gründer von Van Moof hat mal gesagt, wir sind eigentlich eine Software-Company, wir sind gar keine Buy-Company. Und das sieht man einfach immer stärker, ja, wie wichtig das ist. Also ich würde sagen, schon bei dem Modell sind wir vielleicht bei 50-50 angekommen, wenn wir uns anschauen, wie viel Softwareentwickler, Firmwareentwickler, Digitalentwickler und wie viel Hardwareentwickler daran arbeiten. Ja. Das ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Das fängt beim Motor an, die ganze Motorsteuerung, Motorsoftware, Firmware, wie das ganze Rad funktioniert. Da fließt wahnsinnig viel Arbeit rein und dann eben die Konnektivität. Was haben wir anders gemacht oder was ist hier neu? Die Räder kommen serienmäßig mit einem X-Chip. Das ist unser Connectivity-Modul, was im Rad verbaut ist und hat einfach nochmal deutlich mehr auch Funktionalitäten. Ne? Das Ganze funktioniert europaweit. Ich kann meinen Radstartort sehen und wir haben eben auch eine komplette Kommunikation mit dem sogenannten CAN-Bus-System. Da fließen alle Raddaten entsprechend raus. Das heißt, wenn ich dann auf mein Handy schaue, sehe ich genau, wie weit bin ich gefahren, mit welcher Unterstützungsstufe, kann das Ganze auch entsprechend, sage ich mal, ja, konfigurieren oder auch einfach sein Rad entsprechend zum Beispiel digital abschließen. Wir haben neue Funktionalitäten, zum Beispiel haben wir einen total coolen Alarm. Das heißt, wenn jemand sich irgendwie an dem Rad zu schaffen macht und Erlaubnis abgeschlossen, dann wehrt sich das Rad richtig. Ja, die Vorder- und das Hinterlicht fangen an zu blinken und dann eine laute Sirene, 90 Dezibel, die eigentlich dafür sorgt, dass hoffentlich jeder abgeschreckt wird. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Und was auch zentral ist, wir haben kein Display, sondern wir haben eben die App als Display, den man über eine SP-Connection-Stelle, das ist eigentlich so eine der beliebtesten Schnittstellen, kann man Case dazu kaufen und einfach aufklicken. Das geht ganz einfach. Und dann hat man ein komplettes Cockpit, sieht seine Geschwindigkeit, Batteriestand und so weiter. Man kann auch sein Handy entsprechend aufladen. Das geht an der LED-Hub, also da geht einem wieder Saft aus. Und so haben wir, glaube ich, ganz viele Funktionalitäten einfach nochmal entwickelt, die es eben neu gibt. Zum Beispiel auch eben eine Motorsperre, dass man das Rad einfach nicht weiter bewegen kann, gehört dazu. Und da kommen natürlich auch noch viele Funktionalitäten. Ja, das ist immer so der Anfangspunkt. Und da haben wir auch noch einiges in der Pipeline, was in Zukunft einfach kommt, sowohl was am Lenker stattfindet, als auch was die App-Kontrolle angeht. Ja, aber das Coole ist einfach, du hast dein Handy bei dir und ähnlich wie beim X-Chip ist das eben nochmal, den wir heute schon haben, den man optional haben kann, ist nochmal eine Weiterentwicklung, weil ich dann einfach sehen kann, ach, wie viel Restreichweite habe ich noch, wann bin ich zuletzt gefahren, rüttelt irgendjemand an meinem Fahrrad, habe ich die Alarme eingestellt oder ausgestellt. Und ich kann auch eine Bluetooth-Verbindung herstellen, über die fließen dann eben diese ganzen Informationen auch an mein Display, dass ich genau alles sehe in so einem Cockpit. ja, das ist einfach ein Riesenschritt, ja, und der wird sich eben kontinuierlich weiterentwickeln. Das Ganze wird eben dann auch abgerundet durch die Services, wie ich schon gesagt habe, ob das einmal der Connect Ride Service ist, der ist auch bei den Urban Bikes ein Jahr kostenfrei, oder eben auch unser Versicherungspaket Connect Care, wo wir dann einen Wiederbeschaffungsservice anbieten. Das ist auch immer cool für die Kunden, wenn das Rad halt mal im seltenen Fall gestohlen wird und wir es dann wieder beschaffen können und ihnen zurückgeben nach kurzer Zeit. Das ist für die immer ganz, ganz unwirklich und da freuen die sich riesig, dass sie wieder schnell mobil sind und dass wir sie da unterstützen.
Ja, und ich meine, also damit bietet ihr ja quasi ganz, ganz viel Leistung auch um das Fahrrad drumherum noch an. Und war denn dann nicht schon die Überlegung zu sagen, wir gründen wie eine eigene Marke für Urban? Also gab es mal die Überlegung oder war von Anfang an klar, das wird jetzt einfach noch eine neue Produktlinie? Weil, was du beschreibst, das Potenzial hätte es ja fast dafür gehabt, würde ich mal sagen, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, so, wir haben natürlich immer mal überlegt, wie geht man so ein Thema an. Aber ich glaube, es gab ja auch schon mal, wenn man so ein bisschen in die Firmenhistorie reinschaut, zurück, das Thema zum Beispiel Blue Label, was dann auch wieder integriert wurde und so weiter. Ich glaube, uns war dann schon schnell klar, das macht total Sinn, wenn wir das im Riese-Müller-Kosmos machen. Ja, weil wir genau, was wir eingangs besprochen haben, wir wollten diese ganzen Qualitätsmerkmale von Riese-Müller fortsetzen. Und das Spannende ist natürlich auch einfach, dass so, sowohl so ein Arbeitsprozess als auch so ein Produkt natürlich auch auf die Marke ausstrahlt. Ja, das sozusagen kann einfach für manche der Aufhänger sein, auf die Marke Riese-Müller aufmerksam zu werden. Und auch beim Thema Konnektivität ist natürlich unser Ziel, dass das, was wir bei der Urban Line machen, das ist sozusagen so die komplette Speerspitze an Konnektivität, da holen wir alles raus, dass wir das natürlich dann auch auf andere Modelle verteilen. Ja. Und deswegen, glaube ich, ja, haben wir das, glaube ich, ganz bewusst gemacht. Hier und da haben wir uns eben ein klein bisschen differenziert. Ja. Das sind so Details, zum Beispiel bei den Decals, also den, sag ich mal, ja, man könnte es mal einfach sagen, den Aufklebern oder den auf dem Rahmen. Da haben wir uns eben ein bisschen reduziert. Also zum Beispiel der Riese-Müller-Schriftzug ist einfach Ton in Ton im Rahmen. Oder vorne haben wir eben, wo normalerweise R und M steht, haben wir jetzt nur ein großes Und. Also wir haben schon geschaut, wo wir uns einfach noch ein Stück weit auch ein bisschen reduzieren und auch vielleicht ein bisschen differenzieren. Und ja, ich glaube, so sind wir das angegangen. Mhm.
So, auf unserer Zielgerade im Gespräch würde ich ganz gerne mal so ein bisschen was einsammeln. Du hast ja auch schon was verraten über den Prozess, also dass ihr wirklich da immer im großen Austausch seid über das gesamte Unternehmen hinweg und nicht nur innerhalb des Unternehmens. So erleben ja die Menschen euch auch als Unternehmen, dass ihr auch die Grenzen verlasst und in die Branche und auch über die Branche hinweg schaut. Wie war das jetzt ganz konkret bei Urban? Habt ihr da interdisziplinäre Teams gehabt? Also kamen da Menschen aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen bei euch zusammen oder war das eher so ein klassischer Entwicklungszyklus?
Das war sicherlich ein ganz, ganz neuer Ansatz auch, ne, den wir so vorher auch nicht begangen haben. Das war neu. Wir haben am Anfang gesagt, wenn das doch so ist, dass das nicht hier nur ums Produkt geht, sondern es geht hier um Konnektivität, um Digitalisierung, um Services, dann lass uns eben auch ganz neu starten. Ja? Weil man kann sich natürlich schon fragen, was macht der Head of Innovation Strategy bei so einem Entwicklungsprojekt? Und es war einfach total spannend, den Prozess zu begleiten. Und wirklich am Anfang auch, wir hatten einen eigenen Arbeitsraum, wo wir alles, sag ich mal, mit Workshop, sag ich mal, Informationen, Materialien zugekleistet haben. Und wir waren echt ein buntes Team. Da waren Leute aus der Digitalstrategie dabei, Designer, die einfach da kollaborativ zusammengearbeitet haben. Und das war auch wirklich ganz wichtig am Anfang. Ja, weil ich glaube, was man immer jetzt auch am Ende sieht, ist, sage ich mal, das Endresultat, dem gingen natürlich auch ganz, ganz viele Ideen, sage ich mal, voraus, die wir dann vielleicht auch wieder verworfen haben. Und das war, glaube ich, ganz essentiell in dem Prozess. Also wir haben vorne auch angefangen, so wie ich das erzählt habe, uns zu überlegen, wie sieht eigentlich die Zukunft der Stadt aus? Was verändert sich da eigentlich? Wir haben auch eine eigene Persona entwickelt. Also das ist sozusagen so eine Art, ja, Beispielzielgruppe. Bei uns hieß sie Linea. Und an der haben wir uns auch sozusagen angeschaut, was sind eigentlich die Bedürfnisse? Was wollen die eigentlich von so einem Fahrrad? Haben uns viele mit Studien beschäftigt, viele Workshops gemacht und sind dann eben schrittweise eingestiegen. Ja, und was, glaube ich, auch weiter hinten an dem Prozess ganz wichtig war, ist natürlich, so ein Fahrrad besteht ja aus unzähligen Komponenten, weit über 100, eben mit den ganzen Partnern eben auch zu sprechen. Also das war natürlich viel Feedback auch gemeinsam mit Fazua, die den Antrieb hergestellt haben, viele Dinge auch zu testen, aber auch mit anderen Partnern. Also zum Beispiel mit Ralf Bohle, das ist die Firma hinter den Schwalbe-Reifen, haben wir auch am Reifen intensiv gearbeitet, weil uns eben auch das Thema Nachhaltigkeit so wichtig war. Da haben wir viel geschaut, wo kamen wir kurze Lieferwege. Der Rahmen kommt aus Portugal von einem Zulieferer. Griffe kommen zum Beispiel aus Finnland. Und eben mit Schwalbe haben wir einen Reifen entwickelt, wo wir gesagt haben, Mensch, ihr wisst ja, wir haben das Ziel, bis 2025 das nachhaltigste Unternehmen der E-Bike-Branche zu werden. Was können wir gemeinsam machen? Ja, und das war auch da ein Startpunkt. Das Spannende finde ich immer mit diesem, wir wollen das und das werden und das ist unser Ziel und da arbeiten wir auch dran. Da kreiert man gleich auch bei den Zulieferern einfach einen Riesensog und auch ein Riesen-Commitment. Ja, und dann haben wir eben gemeinsam einen Reifen entwickelt. Der Marathon Supreme ist da die Basis sozusagen auf dem Reifenprofil und der Reifenbreite. Und da wird eben ein Green Guard eingesetzt. Das ist ein Pannenschutz, der aus Rezyklat, also recycelten Materialien hergestellt wird. Und auch das Kautschuk wird über die Fair Rubber e.V. eingekauft. Das ist ein gegründeter Verein, der sich einfach dafür einsetzt und sicherstellt, dass die Kautschukbauern fair entlohnt wird. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Das geht weiter von Schlössern, von Satteln, von Anbaukomponenten, die wir da entsprechend haben. Und das ist, glaube ich, ja, ganz, ganz spannend gewesen in dem Prozess. Und ja.
Also für diejenigen, die sich mit solchen Vorgehensweisen beschäftigen, ein streng agiles Vorgehen, was du da gerade sehr schön beschrieben hast. Und ihr macht natürlich alle, die dort beteiligt sind, auch zum Teil der Story damit. Und dann ist klar, dass die Begeisterung da auch entsprechend geteilt wird. Und ein allerletzter Punkt, was ist mit der Produktion? Also ich hätte jetzt so eine Fantasie, dass sie da auch mit am Tisch saßen. Also denn die Kollegen, die ja dann und Kolleginnen, die dann am Ende das Fahrrad konfektionieren müssen, die sollten ja auch das zumindest nicht erst bei am 20. April erfahren.
Nein, die haben wir natürlich genau. Also ich glaube, so ein neues Produkt ist natürlich auch immer ja eine gewisse Veränderung. Ja, und wir haben natürlich auch einfach da intern die Leute immer in den richtigen Momenten versucht abzuholen. Ne? Ich glaube, es ist nie so, dass man jeden zu jedem Moment abholt. So ein Projekt ist natürlich auch sehr vertraulich und soll natürlich auch erstmal in einem gewissen Rahmen bearbeitet werden. Ja, auch da gilt so ein bisschen dieses zu viele Köche verderben und so weiter. Da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen schauen. Aber ich denke, wir haben die Leute immer abgeholt. Wir haben Produktionsingenieure, die sich das früh mit angeschaut haben und dann auch wirklich die ersten Testaufbauten gemacht haben. Und ja, ich glaube, das Ziel für uns war einfach, auch wenn das vielleicht für uns so hier und da in der Produktion ein klein bisschen schwieriger und komplexer ist, das muss man auch zugeben, dass wir einfach ein Produkt haben, was super einfach für den Kunden ist. Ja, weil lieber sozusagen legen wir da die Kabel und friemeln da ein bisschen, dass es wirklich super einfach ist und der Kunde hat später sozusagen überhaupt kein Thema damit und hat es einfach super einfach, ja, weil kein Kabel klackert und einfach alles schön integriert und versteckt ist. Ja, das ist dann schon mehr, sag ich mal, Aufwand im ersten Schritt, aber lohnt sich, sag ich mal, ganz vielfach entsprechend hinten beim Kunden oder bei der Kundin und dem Fahrerlebnis einfach und auch der Auslieferqualität, die sie dann am Ende hat.
Ja, das ist ja immer so ein wirklich gutes Produkt, in das ist sehr viel Schweiß und Anstrengung reingeflossen und zwar auf Produktionsseite und nicht auf Kundenseite. Andersrum wäre es schwierig. Was wird dich als nächstes so bewegen? Wir haben ja angefangen mit, was bewegt dich aktuell und was hast du schon bewegt und was sind so die nächsten Themen, die auf deiner Innovationsreise liegen?
Ja, da liegen natürlich ganz, ganz viele Themen. Also ich glaube, erstmal wollen wir natürlich das Rad, so wie wir es jetzt haben, natürlich mit all seinen Details. Ich bin wahrscheinlich heute gar nicht zu allem gekommen, alles zu erklären, natürlich einfach mal jedem vorstellen und erklären. Ja, ich glaube, es stehen jetzt dann bald auch die ersten Messen an, die Eurobike. Ich glaube, es ist super spannend, einfach ja unsere Kundinnen, unsere Fachhandelspartner auf die Räder zu bekommen. Ja, also das ist auch immer so, auch mit unserem Außendienst haben wir irgendwann Testfahrten gemacht, da sind wir irgendwo ganz versteckt, damit es keiner sieht, mitten in Odenwald gefahren und haben die fahren lassen. Ja, das war auch für die einfach ein tolles Gefühl. Ja, und die haben auch gesagt, das ist einfach super. Ja, aber das gibt einfach auch an dem Rad coole Funktionalitäten. Ja, und zum Beispiel eine Boost-Funktion über den Fazua-Antrieb, den kannst du für 4 Sekunden aktivieren und bist dann echt nochmal mit 450 Watt, hast du nochmal mehr Tretunterstützung. Und es sind einfach Einzelfunktionen, wo wir uns auch viel gedacht haben und die man vielleicht auch manchmal nochmal so in Ruhe erklären muss. Also zum Beispiel auch, dass wir einen E-Bahn Akku haben, war uns super wichtig, weil wir auch einfach festgestellt haben, viele in diesem urbanen Segment, da ist der Akku komplett integriert. Das heißt, ich kann nur am Rad laden. So, aber was ist, wenn ich draußen im Fahrradkeller oder irgendwo das vor der Arbeit abstelle? Wie lade ich dann auf? Ja, und die Akkuentnahme ist einfach ein Riesenvorteil. Ja, ich kann den Zack rausnehmen. Der sieht auch noch ganz cool aus. Kann den in so einem kleinen Henkel so ein bisschen tragen und kann den dann einfach bei mir irgendwie im Büro oder im Café wieder aufladen. Also das ist, glaube ich, mal der erste Schritt auf der Innovationsreise. Der zweite Schritt ist, glaube ich, der, ich habe es ja schon gesagt, das sind jetzt nur 2 Zahlen, natürlich sich die nächsten Zahlen anzuschauen. Da sind wir teilweise natürlich auch schon dran. und zu überlegen, ja, was kommt als nächstes, was können wir vielleicht auch dem Produkt noch weiteres mitgeben, auch im Bereich irgendwie Vernetzung, Konnektivität, da haben wir ein paar ganz spannende Sachen, zum Beispiel auch was smarte Schließlösungen angeht, also dass man kein Schloss oder Schlüssel mehr braucht, um sein Rad abzuschließen. Und auch auf dem Weg liegt, glaube ich, das hatte ich auch angesagt, zu schauen, was haben wir eigentlich für, ja, was gibt's eigentlich für neue, ich nenne es mal Bezugswege für das Rad über den Kauf hinaus. Ja, und da haben wir auch ein paar Themen entdeckt, ähnlich wie jetzt hier, viel beobachtet. Und wir sehen einfach, da gibt es so eine ganz einfache Veränderung. Man könnte sagen, so von Ownership, von Besitz eigentlich zu einer kompletten Flexibilität. Ja, also man sieht das bei Autos, Autoabos, all das boomt. Ja, und ich glaube, so viel kann ich verraten. An so einem Thema arbeiten wir auch dran, weil wir einfach gesehen haben, ja, moderne Mobilität, die wird auch noch flexibler und da wird eben das Rad vielleicht nicht nur gekauft, sondern es gibt ganz viele Bezugswege und da eben so flexible, ja, All-Inclusive-Pakete zu haben, wo ich sage, Mensch, ich kann das Rad irgendwie sorgenlos monatsweise oder für 6 Monate einfach mir buchen, mir mieten. Das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema. Genau.
Das hört sich so an, es wird euch oder auch vor allen Dingen dir selbst nicht langweilig werden auf deiner Innovationsreise, auf eurer.
Nee, keinenfalls, genau. Also ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig. Ich darf heute hier sprechen. Ich glaube, ich habe es mal versucht, zusammenzuzählen, wie viele Leute dran mitgearbeitet, auch bei Zulieferern. Wahrscheinlich sind wir bei einer 3-stelligen Anzahl. Ne? Also ich darf heute viel erzählen. Das freut mich auch total. Aber das ist natürlich auch Wahnsinn, wie viele Menschen, ob das Ingenieure, Designer, auch viel bei unseren Partnern, allein auch bei VZU arbeiten, mittlerweile über 100 Leute daran arbeiten. Also ich glaube, das darf man an der Stelle auch mal sagen und natürlich den Leuten auch danken für das, was sie da alles investiert haben. Ja, weil ich glaube, da sind einige lange Nächte und, ja, wie du auch gesagt hast, einiges an Schweiß und Arbeit reingeflossen, damit am Ende das Produkt rauskommt. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz spannender Weg und der geht eben noch weiter. Wir wollen den Weg natürlich auch eben mit den Produkten der Urbanline weiter begehen und natürlich eben auch mit dem Antriebssystem jetzt voll ausspielen, auch weitere Märkte, die noch folgen werden. Wir verkaufen jetzt erstmal in Europa, sind sicherlich auch auf der Agenda.
Ja, wunderbar. Also ich persönlich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, ob Roségold oder dieses Salvia, das gefällt mir beides sehr gut, aber ich habe das mal schwer im Auge behalten, das Urban. Lieber ja, Markus, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir an diesem bewegten Tag heute Zeit genommen hast für das Gespräch und wünsche dir und wünsche euch allen Beteiligten, dem ganzen Unternehmen Riese und Müller und allen Fachhändlern natürlich einen fulminanten Start und viel Erfolg bei Urban und bei allen weiteren Projekten.
Vielen Dank, genau, und für alle, die sich nicht entscheiden können. Wir haben auch die 2 beliebtesten Farben im Fahrradmarkt im Angebot, weiß und schwarz.
Genau. Okay, mach's gut, Markus.
Alles klar. Dankeschön für unser Gespräch.
Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller Unplugged, dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.